grüß Sie. Zu Gast im Studio heute die Schriftstellerin Olga Grjasnowa, seit 1,5 Jahren in Wien. Können Sie schon österreichische Schimpfworte?
Nein, noch kein einziges.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Olga Grjasnowa, Baku, Berlin, Wien.
Schön, dass Sie da sind. Zumindest werden wir da nicht beschimpft. Das ist ja doch in Ordnung. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Drei. Fließend. Und ein paar sehr, sehr schlecht.
Mhm. Drei fließend wäre?
Das ist Russisch, Deutsch und Englisch.
Und Aserbaidschanisch?
Das habe ich nie gelernt.
Aseri heißt es. Musste ich auch nachschlagen.
Mhm. Das ist eine Turksprache, auch eine sehr schöne Sprache. Aber dadurch, dass es eben Teil der Sowjetunion war und dass natürlich eine Russifizierung stattgefunden hatte, habe ich die Sprache nie wirklich gelernt.
Aha. Das heißt, da können Sie auch nicht fluchen.
Nein.
Kann man in Russisch auf Russisch besser fluchen oder auf Deutsch?
Auf Russisch, das ist sehr viel fantasievoller. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, irgendjemanden aufs Kreuz zu legen. Und es ist eigentlich, im Russischen gibt es sogar einen extra Ausdruck für die Schimpfwörter. Das heißt Mat, weil es sich immer auf die Mutter bezieht. Und das ist eine eigene Sprache, die ich zum Teil auch nicht verstehe. Weil ich natürlich viel zu jung war, als wir ausgewandert sind.
Obwohl mit 11 flucht man auch schon mal.
Ja, aber so harmlos. Und das Russische hat eine unglaubliche Bandbreite.
Gut, also wir riskieren jetzt keinen russischen Fluch?
Ich glaube, das ist noch zu früh dafür. Und ich kenne nur die harmlosen.
Okay, schön. Wie funktioniert das in Ihrer Familie? Welche Sprachen werden da verhandelt?
Verhandeln trifft es eigentlich ganz gut. Das ist tatsächlich immer eine Aushandlung dessen, was und auf welche Sprache gesagt wird. Ich versuche mit den Kindern Russisch zu sprechen.
Drei Kinder?
Genau. Mein Mann versucht mit ihnen
Arabisch zu sprechen. Drei Kinder geboren in Deutschland und in Österreich.
Genau.
Sie sprechen Russisch mit ihnen.
Ich versuche es.
Sie versuchen es?
Ich versuche es. Ich habe auch alle Abhandlungen darüber gelesen, dass man immer konsequent sein muss, nur ein Elternteil, eine Sprache. Aber bei uns funktioniert es halt eben so. Ich versuche es immer zuerst auf Russisch und wenn ich aber merke, dass ich nicht weiterkomme, dann wechsle ich doch mal ins Deutsche. Oder natürlich, wenn es um die Hausaufgaben für die Schule ist, dann ist es auch auf Deutsch. Mhm. Mein Mann macht genau dasselbe auf Arabisch.
Ihr Mann ist Syrer?
Genau, der Syrer und spricht mit ihnen Arabisch, beziehungsweise versucht das. Und wenn er nicht weiterkommt, wechselt er auch ins Deutsche. Und mein Mann und ich sprechen miteinander Englisch, weil wir uns auf Englisch kennengelernt haben. Das ist irgendwie, wir haben nie den Sprachwechsel ins Deutsche vollzogen.
Aha, also so Google Translator oder so könnte bei Ihnen ununterbrochen mitlaufen zu Hause und ständig simultan dolmetschen.
Lustigerweise haben wir zuerst nur Google Translate benutzt in unserer Beziehung. Als wir uns kennengelernt haben, sprach mein Mann noch kein Englisch, sondern nur Französisch, Aramäisch und sehr viele arabische Dialekte, was mir halt nicht entgegenkam. Und wir haben uns am Anfang tatsächlich über den Google Translator mehrere Monate lang verständigt.
Ist das gut so? Familienleben da mit drei verschiedenen Sprachen?
Es hat sich einfach so ergeben und es gab keine einzige Möglichkeit, das anders zu lösen.
Ja, also offensichtlich würden ja alle Deutsch sprechen inzwischen.
Ja, aber das wäre dann irgendwie auch nicht wirklich eine. Ich mag das Wort nicht, aber in Anführungsstrichen natürlich. Und es ist halt auch so, ich meine, mein Deutsch ist definitiv besser als das meines Mannes. Und ich habe vorher die Erfahrung gemacht in Beziehungen, die irgendwie auf einer anderen Sprache stattgefunden haben. Das ist auch immer ein sehr großes Machtgefälle, wenn die eine Person die andere Sprache besser spricht als die andere. Mhm. Man kann jemanden an die Wand diskutieren, obwohl sagen, überhaupt nicht mit dem Argument zu tun hat. Und für uns ist es einfacher, weil wir beide ein gleiches Englisch sprechen. Also das Niveau ist gleich und keiner kommt wirklich in die Verlegenheit, dem anderen ständig irgendwie die Sprache beibringen zu müssen. Das ist jetzt sehr grob ausgedrückt.
Ja, und mit den Kindern ist es Absicht, um ihnen den Vorteil dieser Mehrsprache, in dem Fall ja sogar Dreisprachigkeit, von vornherein mitzugeben.
Genau, und was irgendwie sowohl Russisch als auch vor allem Arabisch sind keine Sprachen, die man später so nebenbei erlernen kann. Hm. Und es ist ja auch nicht so, dass sie wirklich fließend werden in den Sprachen oder sie perfekt beherrschen, aber lieber schlechtes Russisch als
aber
gar kein Russisch.
Aber sie sind dann auf der deutschen oder deutschsprachigen Schule in Österreich? Da haben Sie dann nie drüber nachgedacht?
Meine Tochter war in Berlin auf einer bilingualen Schule, die wurde dort eingeschult mit Russisch-Deutsch. Das hat sehr viel geholfen für ihre Sprachentwicklung. In Wien habe ich einfach keine Möglichkeiten gefunden.
Gibt es da keine russischsprachigen Schulen?
Nein.
Echt?
Es gibt nur Samstagsschulen, aber sonst, vielleicht war ich einfach zu blöd, um das zu finden. Aber ich glaube, es gibt nur eine schwedische Schule und Schwedisch bringt uns jetzt nicht so viel. Und es gibt sehr viele englische, also bilingual, Englisch, Deutsch, aber dafür waren wir viel zu spät für die Anmeldung.
Drei Sprachen sprechen Sie. In 15 Sprachen, wenn ich das richtig weiß, sind Sie übersetzt.
Ich glaube schon.
Sie glauben. Auch in Hebräisch?
Nein.
Nein?
Russisch auch nicht.
Okay, was frage ich als Nächste? Als Nächstes hätte ich damit nach Aseri gefragt, aber das gibt es ja offensichtlich sowieso nur als Schriftsprache, also nach der Sprache in Aserbaidschan.
Nein, da gibt es tatsächlich eine Übersetzung. Ich glaube, das erste Buch wurde sogar ins Aseri übersetzt, aber ich habe das nie zu Gesicht bekommen. Mhm. Sie haben noch niemals die Dantimen bezahlt.
Oh,
vielleicht liegt es daran.
Spricht ja schon wieder für das Land oder sagt einiges über das Land. Das sind alles Sprachen eben und Kulturen, die Sie mitbringen und mit denen Sie sich ja sehr beschäftigen. Würden Sie sich das wünschen, dass eben auch zum Beispiel in Israel Sie in der Landessprache gelesen werden könnten?
Also sehr, was natürlich irgendwie interessant wäre für mich auch nochmal die Auseinandersetzung. Meine Verwandten könnten uns dann lesen, aber ich würde mir auch sehr eine Besetzung ins Arabische wünschen.
Wissen Sie, in welchen Sprachen Ihre Stoffe dann am besten ankommen, international?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein, das ist immer sehr unterschiedlich. Also merkwürdigerweise bin ich tatsächlich ins Kroatische, Serbische, sind fast alle Bücher besetzt, wenn ich mich nicht vollkommen irre, dafür gibt es keine Garantie. Und da funktionieren sie ziemlich gut.
Und die zahlen auch die Tantiemen?
Ja, es ist auch nie, es ist eh nur so eine Summe, die nicht wahnsinnig hoch ist.
Ja, klar.
Es ist ein sehr symbolischer Betrag, aber einfach nur, damit der Vertrag zustande kommt.
Für wen schreiben Sie?
Das weiß ich nicht. Also wenn ich schreibe, habe ich nie wirklich ein Publikum vor Augen. Und deswegen habe ich auch noch nie im Kaffeehaus geschrieben und auch nur im Café. Ich muss dabei alleine sein. Allein in der Wohnung. Ich darf mich nicht beobachtet
Ihnen
fühlen.
Ihnen wird ja immer gesagt, dass Sie in erster Linie die eigene Biografie verarbeiten. Vielleicht schreiben Sie ja für sich?
Vielleicht. Gut möglich.
Wie geht es Ihnen bei Lesungen?
Eigentlich ziemlich entspannt mittlerweile. Aber es ist jetzt auch das sechste Buch.
Naja. Aber hey, Erfolgsschriftstellerin.
Oder auch nicht, das ist immer, kommt drauf an.
Sie von Anfang an mehr oder weniger davon leben können.
Ja, das schon.
Fühlt sich das so an, wie Sie sich das gedacht haben bei Ihrem Literaturstudium in Leipzig?
Oh Gott, nein, überhaupt nicht.
Weil?
Das Ding ist, es war wirklich ein wahnsinnig gutes Studium. Das hat mich ziemlich gut vorbereitet, aber tatsächlich besteht ja der Alltag nicht wirklich einer Schriftstellerin, nicht ausschließlich aus Schreiben, sondern es sind sehr viele Lesungen, die drauf kommen, das sind so wunderbare Termine wie eben jetzt. Aber das ist alles, ich meine, das Schreiben ist eigentlich nur der kleinste Teil davon.
1:1, der Talk auf Bayern 2 heute mit Olga Grasnova aus Baku. Als Sie dort noch waren, Hauptstadt noch nicht von Aserbaidschan, sondern noch von der Sowjetrepublik, also noch Teil der Sowjetunion. Mitte der 80er Jahre dort geboren, heute eben aserbaidschanische Hauptstadt. Was war das damals für eine Stadt?
Es war eine sehr multikulturelle, eine sehr schöne Stadt. Aserbaidschan hat ja ein sehr warmes Klima. Also eigentlich hat es ja 11 Klimazonen. Aber Baku liegt am Meer. Es gibt eine riesige Strandpromenade. Bis zum Strand ist es nicht weit. Das Essen ist sehr, sehr gut. Und damals war das eben eine sehr offene, sehr multikulturelle Stadt. Mit einem sehr großen Kulturleben. Und
klingt jetzt nicht nach geknechtet, Sowjetrepublik, arm? Nö.
Gleich arm wie alle anderen Republiken. Vielleicht sogar dadurch, dass man tatsächlich sehr viel anbauen konnte. Vielleicht war das nicht ganz so sichtbar, die Armut.
11 Jahre waren Sie da. Jetzt müssen wir das Wort Kontingentflüchtling heute, glaube ich, erklären, weil das viele heute gar nicht mehr kennen.
Nein, ich glaube, das wird auch gar nicht mehr wirklich benutzt oder es wurde, glaube ich, auch sehr selten benutzt. Und zwar Kontingentflüchtlinge. Also hat damit angefangen, dass die DDR, kurz bevor eben die Grenze geöffnet wurde zu West-Berlin, hat sie angefangen, russisch oder vielleicht irgendwie auch zeitgleich, als die Grenze zu West-Berlin geöffnet wurde, hat sie angefangen, die Einreise jungen Juden aus der Sowjetunion zu erlauben. Und es kamen natürlich überraschend viele. Und dann war das, glaube ich, nicht unbedingt das, was auf der Dringlichkeitsliste ganz oben stand. Und sie haben es eigentlich irgendwie schweifen lassen und dann hat es die BRD eben nicht mehr eingedämmt.
Also das heißt, es war nicht Flüchtling im Sinne von, man wird vertrieben oder ähnliches, sondern sie konnten ganz normal ausreisen.
Nein, nicht wirklich ganz normal. Also ganz normal halt auch nicht.
Aha.
Also man musste irgendwie einen Antrag stellen, aber das kam dann erst später. Dann wurde das eben die Einreise der Juden nicht begrenzt, sondern die wurde erlaubt. Die wurden als Kontingentflüchtlinge genannt und konnten da legal einreisen. Allerdings dauert es trotzdem 2 Jahre, bis man wirklich einreisen konnte. Man musste einen Antrag stellen bei der deutschen Botschaft. Man musste unglaublich viele Dokumente vorweisen. Zuerst gab es die deutsche Botschaft auch nur in Moskau. Das heißt, Warteschlangen von 2 Monaten.
Waren Sie mit 11 Jahren irgendwie in diesem ganzen Prozess involviert oder sind Sie einfach nur mitgenommen worden?
Nee, ich war öfters bei der deutschen Botschaft mit dabei.
Aber bei der Entscheidungsfindung oder bei der Meinungsfindung, soll man gehen oder soll man nicht gehen?
Naja, ehrlich gesagt gab es damals nicht so viel Wahl.
Ich dachte, Israel wäre eine Möglichkeit gewesen, Russland wäre eine Möglichkeit gewesen, dort bleiben wäre eine Möglichkeit gewesen.
Das schon, aber das Ausreisen, also dort bleiben, wäre, glaube ich, die schlechteste Option von allen gewesen. Das ist nämlich auch so, also Baku hatte jetzt zeitweise eine 1,5 Millionen bis 2 Millionen Einwohnern. Und von dieser Bevölkerung sind nur noch glaube ich, 2000 Familien übrig geblieben, also Kernfamilien. Es sind wirklich wahnsinnig viele Leute ausgewandert. Mhm. Fast alle, die konnten oder die damals die Möglichkeit dazu hatten, sind weg. Und sind sehr viele Geflüchtete aus Bergkarabach nachgekommen. Das heißt, die Stadtbevölkerung hat sich oder die Landesbevölkerung hat sich komplett verändert. Dann war das wirtschaftlich wahnsinnig schwierig und es kam zu Spannungen. Es gab die Pogrome in ArmenierInnen. 1991 bzw. 1990 wurden tatsächlich 30.000 Armenier aus dem Land vertrieben, wurden aus der Stadt getötet, vergewaltigt, was auch immer. Und dadurch, dass wir auch keine ethnischen Aserbaidschaner waren, ist das natürlich was, die Überlegung, naja gut, wenn es in der Minderheit passiert, wer ist als Nächster dran?
Na gut, aber eben weil Minderheit und eben nicht ethnische Aserbaidschaner, Israel wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Haben die Eltern überlegt, Israel oder Deutschland?
Israel haben sie ziemlich lange überlegt, Russland auch. Also mein Vater hätte natürlich lieber nach Russland gewollt, meine Mutter lieber nach Israel. Aber Vater Israel,
Anwalt, ja.
Genau, aber in Israel gab es natürlich einen Krieg nach dem anderen. Der lange Militärdienst hat sie abgeschreckt. Russland klang jetzt auch nicht so verlockend, ehrlich gesagt.
Also wurde es dann halt Deutschland, Hessen.
Genau.
1996 angekommen, Baku, Frankfurt, glaube ich, waren da eine der ersten.
Tiefste hessische Provinz.
Schon Kulturschock?
Ja.
Ja? Erste aber, Bilder?
Aber nicht unbedingt Deutschland an sich, sondern das wäre das erste Mal, dass ich überhaupt auf einem Land war in meinem Leben.
Mhm.
Auf einmal gab es Kühe und Hühner und ich habe ja sowas vorher nur im Zirkus gesehen.
Ja, und dann mussten sie auch noch essen.
Nee, Essen war super.
Aha.
Nee, das Problem war, es gab halt keine Busse. Man musste bis zur nächsten Bushaltestelle 2 Kilometer über die Landstraße laufen.
Mhm.
Damals gab es noch kalte Winter in Deutschland, es waren -11 Grad. Und ich glaube einfach dieser Schock, die Kälte und das Landleben, das war der Kulturschock, nicht unbedingt Deutschland an sich.
Und halt in einem Land zu sein, wo man kein Wort versteht?
Ja, aber das weniger, ehrlich gesagt. Ich meine, es war ja eh klar, wir müssen Deutsch lernen. Da gibt es keinen anderen Weg.
Naja, aber mit 11 und Deutsch und dann schon im Schulbetrieb geht das ja auch nicht mal so nebenher, ne?
Es musste gehen.
Aber weil die russischsprachige Schule, wie die Sie für Ihre Kinder jetzt überlegt haben, die gab es da ja nicht. Sondern
die gab es da nicht, das gab ja sowieso. Ich glaube, es gab nicht mal ein Gymnasium in der Nähe. Das war wirklich tiefstes Land. Und da wurde ich einfach nochmal 2 Klassen zurückgestuft und halt eben habe nochmal die Grundschule gemacht.
Auch nicht schön,
das,
ne?
Das Ende der 4. Klasse.
Für eine 11-Jährige.
Nein, das wird in Österreich, glaube ich, gerade jetzt bin ich auch ziemlich viel verwendet, diese Methode. Wenn die Kinder nicht gut genug Deutsch sprechen, dass sie einfach zurückgestuft werden, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn.
Wie sind Sie dann zum Deutsch gekommen?
Nachmittagsfernsehen
und
24 Bände von Hanni und Nanni.
Hanni und Nanni?
Mhm. Damit habe ich Deutsch gelernt, ja.
Großartig. Die haben Sie aus der Schulbibliothek oder wie?
Aus der Stadtbibliothek.
Ja.
Die Stadtbibliothek wurde dann eigentlich ziemlich schnell zu einem Ersatz für alles Mögliche.
Mhm.
Und ich liebe ja bis heute Bibliotheken und da war auch dieser Zugang zu Büchern, den es halt übrigens in Baku nicht so gab.
Mhm.
Und das war eine Offenbarung. Dann habe ich meine, natürlich konnte ich die Bücher, die ich lesen wollte, noch nicht lesen. Ich habe dann angefangen mit Jugendbüchern und Hanni und Nanni war perfekt.
Super. Enid Blyton als literarisches Vorbild gewissermaßen.
So weit würde ich nicht gehen, aber...
aber 24 Bände, hey, und danach ging das mit dem Deutsch.
Danach, ja.
Fantastisch. Das heißt, die Liebe zu Büchern kam nicht schon aus Aserbaidschan, sondern erst in Deutschland dann?
Nein, die hatte ich immer. Also Das war wirklich immer das, was mich am meisten fasziniert hat im Leben, waren Bücher. Und es gibt bis heute kaum etwas, was mich so glücklich macht wie Bücher.
Gibt es dann irgendein Buch, das sich von Anfang an durchzieht, möglicherweise bis heute?
Ich glaube nicht wirklich. Also es gibt Bücher, die ich immer mal wieder lese, wo ich meine bestimmte Werke, aber es gibt keins, was ich wirklich durchziehe.
Also mit 11 Hanni und Nanni finde ich altersgerecht.
Ja, aber dann, das war es dann auch mit Hanni und Nanni versprochen.
Ja, ja, aber ich habe gelesen, dass schon mit 7 kam der gesamte Balzac.
Mit 9 bis 10.
Naja gut, okay, ach mit 9 bis 10, dann geht's.
Naja gut, aber ist es nicht so, dass ich wirklich davon ausgehen kann, dass ich das damals verstanden habe, sondern ich hab's gelesen.
Mhm.
Aber das Ding ist, es gab halt auch nicht so viele gute Jugendbücher auf Russisch damals. Es gab halt diese Pionierbücher und die waren ja natürlich tot langweilig, weil sich immer alle genauso verhalten, wie das Lenin von ihnen gefordert hat. Das kann man ja auf Dauer nicht aushalten.
Kam dann daraus auch das Ziel Schriftstellerin?
Das Ziel gab's nie.
Ach so.
Das Ziel gab's nie und ich habe ja damals auch keine lebenden AutorInnen gelesen, deswegen wusste ich noch nicht mal, dass man es einfach werden kann.
Wann ist denn Enid Blyton gestorben? Ich habe keine Ahnung.
Oh Gott, ich weiß es nicht.
Na, egal.
Also das hatte ich erst sehr viel später ergeben.
Wie kommen Sie eigentlich dazu zu sagen, dass Sie Ihre Biografie total langweilig und durchschnittlich finden?
Ist sie doch.
Hm. Ist jeder geflohen, Kontingenzflüchtling mit 11 aus...
Das war ja keine wirkliche Flucht.
Naja, ja.
Sondern ich würde es ja ehrlich gesagt eher als eine Auswanderung bezeichnen. Und das ist jetzt auch nicht gerade...
Auch jeder ist schon mal ausgewandert in ein Land, wo er die Sprache nicht konnte und so.
Ziemlich viele. Also mitten in München, wenn wir, glaube ich, auf die Straße gehen, würden wir eher viele Leute mit der Erfahrung finden als ohne. Und meine war ja wieder besonders, also dadurch, dass wir tatsächlich von Anfang an diese Aufenthaltsgenehmigung hatten für Deutschland, war meine Erfahrung weder besonders traumatisch noch sonst irgendwas und eigentlich ganz relativ entspannt.
Vor allen Dingen auch, weil ich gelesen habe, dass dieses Schicksal ja, Sie sagen zwar, das hatte jeder, das bestreite ich, aber in Ihrer Familie hatten es ganz viele Generationen, oder?
Genau, in meiner Familie gab es fast keine Generation, die eben nicht emigriert wäre oder geflohen. Und im Vergleich natürlich zu unserer Migration waren es ganz andere Erfahrungen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Olga Krasnova. Die Bachelorarbeit als Bestseller.
Das wäre dann gewesen, der Russe ist einer, der Birken liebt.
Ja.
Ja, Bachelorarbeit. Bestseller, Sie haben gesagt, gerade war gar nicht Zielschriftstellerin. Mussten Sie dann kämpfen um die Veröffentlichung oder hat es Ihnen der Professor aus der Hand gerissen und gesagt, ich gehe sofort zum Verlag damit? Wie ging das?
Nee, das eher nicht. Ich habe sogar mit einem 2 abgeschlossen. Und für einen künstlerischen Studiengang ist das wirklich keine gute Note. Nee, das war damals so, ich habe ja erst angefangen, in Göttingen Kunstgeschichte zu studieren und habe dann per Zufall erfahren, dass es das Literaturinstitut in Leipzig gibt. Ich habe mich beworben, aber ich bin nie davon ausgegangen, dass ich genommen wurde. Aber wieder erwarten wurde ich dann doch genommen und ab da ging es eigentlich alles relativ glatt. Aber natürlich gab es trotzdem, nachdem ich das abgeschlossen habe, hat es ein bisschen gedauert, bis ich eine erste Agentur gefunden habe und dann zu dem Verlag kam.
Ist die Geschichte einer jungen Frau, die in Baku geboren wurde, die dann in Deutschland gelebt hat und die dann auch Verwandtschaft in Israel hat. Ich meine, die Frage nach, wie sehr verarbeiten Sie Ihre Biografie, Sie können sie wahrscheinlich nicht mehr hören, aber die ist ja schon berechtigt, ne?
Ja, aber es ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Also was ich ziemlich oft gemeinsam habe mit meinen Protagonistinnen ist das Geschlecht, das Alter und die Herkunft. Ja. Aber da hört es irgendwie auch schon auf.
Wir reden gleich drüber, wenn wir über das aktuelle Buch reden, Juli, August, September. Da geht es nämlich auch wieder um eine junge Frau, die kommt, glaube ich, aus Baku,
genau.
Lebt in Deutschland und sucht dann auch in Israel ihre Familie auf.
Genau, aber das neue Buch ist deutlich autobiografischer als das erste.
Okay, alles klar. Wir müssen noch ein bisschen was komplettieren, weil Sie bis jetzt nur Göttingen und Leipzig gesagt haben. Also nur noch mal auch zu der Abteilung. Sie hatten so eine durchschnittliche Biografie, gell? Studiert haben Sie in Göttingen, Leipzig, Polen, Israel, Moskau. Waren später Stadtschreiberin oder Writer in Residence, wie immer das heißt, in Istanbul, Rio de Janeiro, in der Schweiz, in Amsterdam und Oxford.
Ja, das war wirklich ziemlich gut.
Wo schreibt sich's am besten?
Ich glaube, ehrlich gesagt, in Rio de Janeiro. Aber vielleicht war das einfach nur eine ziemlich gute Phase. Also ehrlich gesagt, schreibt es sich am besten einfach nur in der... Also für mich ist das, was am besten funktioniert, wenn ich allein in der Wohnung bin, an meinem Schreibtisch oder auch irgendwo anders.
Was hat bei der Auswahl Berlin ausgerechnet viele Jahre zur Stadt Ihrer Wahl gemacht?
Ach, damals war das irgendwie ganz einfach. Alle sind ja nach Berlin gegangen, weil es einfach billig war. Vielmehr nicht. Und dadurch, dass es eben schon irgendwie so fast alle in Berlin waren, kamen natürlich noch mehr und mehr Leute nach und das wurde dann sehr schnell sehr attraktiv. Aber heute ist das ja einfach nicht mehr der Fall. Und Berlin ist ja an sich auch keine schöne Stadt. Es war wirklich einfach nur, ich glaube, es gab Raum, es gab Möglichkeiten und das, was Berlin so populär gemacht hat, war, dass es relativ preisgünstig war.
Naja, und Sie haben halt auch studiert da auch noch, das hatte ich das vorhin auch mit erwähnt, ich glaube nicht, da gab es dann noch ein, wie passt ein abgebrochenes Tanzstudium denn da noch
rein? Das war kein Tanzstudium, das waren Tanzwissenschaften und ich habe mir vorgestellt, dass es so ähnlich aussehen wird wie Kunstgeschichte, also einfach nur eine theoretische Auseinandersetzung mit Tanz. Aber ehrlich gesagt haben wir uns schon im ersten Wochenende übereinander gerollt. Und ich bin eine Bewegungslegasthenikerin. Ich kann überhaupt nicht tanzen, ich habe kein Rhythmusgefühl, ich bin komplett amusikalisch.
Aber wie hat Ihre Mutter das weggesteckt? Die war Klavier oder ist Klavierlehrerin?
Ja, aber wissen Sie, wenn jemand so unmusikalisch ist, dann ist es irgendwie, also es führt keinen Weg, es ist unmöglich, das zu leugnen.
Hat sie es aufgegeben dann auch?
Ja, das war einfach klar, das wird nichts mehr.
Aha.
Also es konnte nicht mehr aufgegeben werden, weil die Voraussetzungen einfach so miserabel waren, dass...
Also die Mutter von einer der Hauptfiguren in ihrem neuen Buch ist auch Klavierlehrerin, ist natürlich reiner, da wird nicht zu viel autobiografisches verhandelt, um Gottes Willen. Also das heißt, das war dann ein schnelles Scheitern mit den Tanzwissenschaften.
Sehr schnell.
Hat aber auch nichts
ausgemacht. 14 Tage.
14 Tage, naja, okay, dann geht's ja. Sie waren neben allem anderen dann auch wieder in Baku, wahrscheinlich öfter, ich weiß nur, dass einmal auf alle Fälle, als da dann dieser Eurovision Song Contest war, 2012. Was haben Sie damals oder was können Sie heute da noch wiedererkennen?
Das Problem ist, ich bin jetzt wieder, ich glaube, mehrere Jahre nicht gewesen. Deswegen kann ich das nicht für das heutige Baku sprechen. Aber es hat sich sehr viel im Stadtbild verändert. Die Innenstadt wurde saniert. Nicht immer waren es die besten Entscheidungen. Sehr viele Gebäude wurden nochmal neu hochgezogen. Die alten sowjetischen Bauten haben neue Fassaden bekommen. Die Stadt sieht jetzt komplett anders aus. Mhm.
Und auch der Einfluss der Oligarchen ist wohl nicht wirklich kleiner geworden. Man spricht ja oder hört ja immer von wahnsinnig Korruption und ähnlich mehr, was da passiert. Und das finde ich ja spannend, dass Sie sagen, naja, die zahlen auch meine Tantiemen einfach nicht. Wie geht es?
Naja, es ist ja sowieso, ich meine, ich glaube, Aserbaidschan hat keine wirklich große Literaturszene. Und ich glaube, das Buch hat sich dann, weiß ich nicht, vielleicht 12 Mal verkauft, wenn überhaupt.
Dann hätten Sie schon mal mindestens 5 Euro kriegen müssen.
So viel ist das nicht bei den Team. Das wäre so, glaube ich, so umgerechnet 20 Cent gewesen.
Aber dem sind Sie dann auch vollkommen ausgeliefert. Sie unterschreiben den Vertrag und kriegen nie Geld und 12 Mal ist das Buch verkauft worden.
Es gab ja keinen Vertrag, das ist ja das Problem.
Ach, es gibt gar keinen Vertrag.
Es gibt gar keinen Vertrag.
Die übersetzen das einfach so.
Genau.
Ach komm.
Das wäre das Problem. Irgendwie haben es auch nur zufällig rausgefunden, als die Übersetzerin sich bei mir gemeldet hat. Ich dachte, komisch, die haben gar nichts gesagt.
Toll. Fantastisch. Würden Sie sagen, wenn man diese ganzen Städte so aufzählt und diese ganzen Stationen, dass sie ein bisschen unstet waren?
Und steht nicht, aber ich war ungebunden und wollte möglichst viel kennenlernen.
Und hat sich das dann durch das Zusammenkommen mit Ihrem Mann und die Familiengründung ein bisschen geändert?
Ja, ich meine, jetzt ist es ja sowieso, jetzt sind wir ja immer auf die Schulferien angewiesen und auf Schulen. Also Reisen ist jetzt natürlich sehr schwierig geworden und längere Aufenthalte gehen auch nicht mehr. Aber ich wollte halt unbedingt was von der Welt sehen.
Wie haben Sie den Mann überhaupt kennengelernt? Wie gesagt, Syrer aus dem Libanon, Theatermann?
Nee, der war nicht wirklich im Libanon. Der ist irgendwie 2012, wenn ich mich nicht irre, aus Damaskus in den Libanon gegangen, als die Revolution ausgebrochen ist. Und wir haben uns in Berlin kennengelernt, am Kottbusser Tor.
Am Theater, wo er dann auch lange Theater gemacht hat?
Ja, am Kottbusser Tor. Also der hat in Berlin lange Theater gemacht, aber wir haben uns nicht am Theater kennengelernt, sondern am Kottbusser Tor.
Das ist jetzt für Berlin-Insider offensichtlich, weil da ist ein tolles Restaurant. Oder was ist am Kottbusser Tor?
Das ist ein Imbiss, das ist nicht mein Restaurant, das ist einfach nur...
Am Imbiss haben Sie Ihren Mann kennengelernt. Aha. Das spricht für den Imbiss. Wie machen Sie das eigentlich, also Sie mit jüdischem Hintergrund aus Aserbaidschan, er, ich unterstelle, mit muslimischem Hintergrund aus Syrien, die Kinder in Deutschland geboren, wie, mit den Sprachen, wie Sie es machen, haben wir gerade schon geklärt. Wie halten Sie es in der Familie mit der Religion?
Wir sind dann beide nicht religiös. Ich glaube, deswegen funktioniert das ziemlich gut. Also ehrlich gesagt, das spielt halt überhaupt keine Rolle. Mhm. Ich muss auch das so sagen, ich wurde ja selber in einem islamisch geprägten Staat sozialisiert, deswegen ist das jetzt für mich, glaube ich, auch noch näher als vielleicht das Christentum. Mhm. Also in der Schule kriegen natürlich mir die Kinder auch sehr viel von dem Christentum mit und ich muss halt immer googeln, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Christkind und dem Weihnachtsmann.
Sie googeln das Christkind?
Ich google das, ja. Also naja, ich meine, es ist ja, im Prinzip ist es ja klar, aber was Sie genau ist denn das Christkind?
Sie haben doch auch seit 2011 in Deutschland gelebt.
Ja, natürlich, aber ich habe die ganzen Feiertage, ich bin ja in die 4. Klasse reingekommen, da wird es ja in der Schule nicht mehr so gefeiert wie im Kindergarten.
Gut. Und welche Antworten finden dann Ihre Kinder? Ich meine, die sind 8, 6 oder so. Und gut, das Jüngste ist ein halbes Jahr, das fragt noch nicht. Aber versuchen Sie denen dann irgendwie eine Orientierung da auch zu geben? Oder gehen die in Religionsunterricht in der Schule? Oder wissen Sie in Österreich Ethik oder keine Ahnung?
Nee, die haben gar keinen Religionsunterricht. Aber sie haben natürlich sehr viele Frauen auch mit unterschiedlichen Backgrounds. Wir feiern jüdische Feiertage und wir feiern ein paar islamische Feiertage. Und die Christlichen kriegen sie ja sowieso mit.
Super. Ja, hallo. Das ist ja eine Win-Win-Win-Situation.
Das ist halt, genau, aber das ist irgendwie alles halt ohne die Theologie dahinter. Mhm. Und das ist eher eine kulturelle Performance als alles andere. Mhm. Ich meine, ich bin ja selber genauso aufgewachsen, deswegen, also ich bin einfach nicht gläubig, deswegen kann ich mit dem Ganzen drumherum einfach sehr wenig anfangen. Ich respektiere das, aber für mich selber verstehe ich diesen Schritt zum Glauben nicht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich noch irgendwann mal in meinem Leben gläubig werde. Aber das ist jetzt weder eine Wertung noch sonst irgendwas. Das ist einfach nur mein persönlicher Unglaube.
3 Jahre haben Sie an Ihrem ersten Buch geschrieben, erzählt man sich. Okay, das war ja die Bachelorarbeit, also da kann man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen möglicherweise. Wie lange an dem jetzt gerade kommt das Aktuelle raus? Juli, August, September heißt es. Wie lange an dem?
Ich glaube auch 3 bis vielleicht sogar 4 Jahre.
Ist das so ein Rhythmus?
Ich denke ja. Ich würde ich tatsächlich sagen, beim 5. Buch würde ich schon sagen, dass es ein Rhythmus ist. Ja, wobei irgendwie das erste Jahr weiß ich halt überhaupt nicht, was ich da eigentlich mache. Ich versuche zu recherchieren und so ein bisschen was aufzuschreiben, aber es ist halt alles sehr ungar. Und erst im 2. Jahr verstehe ich schon langsam eigentlich, wohin die Reise geht. Und das 3. Jahr ist dann eben Lektorat und tatsächlich die Feinarbeit.
Fällt Schreiben Ihnen leicht oder ist es ein Kampf?
Ich hasse Schreiben.
Toll.
Ich habe es noch nie gemocht. Aha. Aber für mich ist es die einzige Möglichkeit, tatsächlich nachzudenken. Also ich kann halt wirklich nur über komplexe Sachverhalte nachdenken, wenn ich einen Stift in der Hand habe und wenn ich sie anfange aufzuschreiben und zu ordnen. Und natürlich ist es auch ein wahnsinnig Privileg, einfach die Sachen nachzurecherchieren, die einen interessieren.
Also Sie hassen Schreiben, lieben aber das Recherchieren möglicherweise?
Mhm, ganz genau. Und was ich halt auch mag, wenn der Roman fast fertig ist und wenn es darum geht, nochmal eine Struktur dafür zu finden, zu schauen, wie das Ganze zusammenkommt oder eben nicht zusammenkommt. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Struktur steht, wo es tatsächlich nur noch geht, um einzelne Szenen auszuarbeiten, die Enden zusammenzufügen, das Lektorat zu machen, dann wird es eigentlich erträglich.
Erträglich. Toll. Schriftstellerin sagt, ich hasse Schreiben. Jetzt gehen wir mal in die Recherche. Dann. Also erzählen Sie doch erstmal vielleicht ganz kurz die Geschichte Ihrer eigenen Großmutter.
Also das, was im Buch beschrieben
Nein,
ist,
passiert... Nein, die Geschichte Ihrer eigenen Großmutter.
Ich weiß, das basiert auf der Geschichte meiner Großmutter. Genau. Das ist tatsächlich, sie wurde in Gomel geboren, 1927. In Belarus wurde sie geboren. In der Zarenzeit war das ausgewiesene Siedlungsrajon für Juden. Mhm. Deswegen ist dort die jüdische Familie gelandet. 1927 wurde sie in Gomel geboren, in einer jüdischen Familie. 1941 wurde sie aus Gomel evakuiert, weil die Wehrmacht vorankam. Sie ist dann geflohen und sie ist dann mehr oder weniger ohne ihre Eltern in Russland, in einem winzigen Dorf gelandet und hat den Krieg dort überstanden.
Wie sehr unterscheidet sich diese Geschichte jetzt dann von der Großmutter Rosa, um die es in dem Buch geht?
Sagen wir so, Maya ist dazu erfunden worden.
Maya ist die Schwester
genau.
der Großmutter, die sie erfunden haben in dem
genau,
Buch.
Genau, die es halt so nicht gab.
Die es halt so nicht gab. Aber ansonsten ist es die authentische Geschichte ihrer Großmutter.
Es ist eine sehr interessante Frage. Authentisch in dem Maß, wie ich es versucht habe nachzurecherchieren oder was halt die Dokumente hergaben. Authentisch in dem, was ich glaube, authentisch sein wäre.
Das heißt, sie versuchen möglichst wenig dazu zu erfinden, außer jetzt der Schwester in dem Fall. Oder nur das, was sie brauchen, um das Bild ganz zu machen?
Das Letztere wahrscheinlich. Ich habe natürlich auch bestimmte Lücken ausgefüllt. Mhm. Und in bestimmten Sachen, also eigentlich hatte ich damals vor, als ich das Buch angefangen zu schreiben, nur die Geschichte meiner Großmutter aufzuschreiben. Und ich dachte, ich mache einen Reisebericht. Und zwar werde ich erstmal nach Belarus reisen, nach Gomel, versuche dort irgendwie in die Archive zu kommen. Und dann werde ich nach Uschinke reisen, wo meine Großmutter im Krieg war. Und darüber schreibe ich ein Buch. Fertig. Mhm. Und das wird ein Essay, beziehungsweise ein Reisebericht. Und dann war es natürlich zuerst nicht möglich, nach Belarus zu reisen. Dann wurde es auch nicht möglich, nach Russland zu reisen. Somit war das vollkommen sinnfällig.
Rosa heißt nicht nur die Oma, mhm. sondern auch die Tochter ihrer Protagonistin in Juli, August, September, die dann in der Handlung, wie sie rausgekommen ist, sich und ihren Mann, den Pianisten Sergei, in dem Buch auch selber vorstellt. Und da würde ich Sie bitten, einfach mal einen kurzen Ausschnitt möglicherweise draus zu lesen.
Ja. Manchmal kam es mir so vor, als hasste ich meinen Mann. Vor allem, wenn er sich auf ein Konzert vorbereitete. Dann igelte er sich für Tage, mitunter für Wochen ein und war weder für mich noch für Rosa erreichbar. Es schien, als hätte unsere Existenz aus seinem Bewusstsein getilgt. Seine Mutter erzählte begeistert, dass er schon als Sechsjähriger stundenlang allein üben konnte. Und bis heute lautete die erste Frage, die sie ihm stellte, hast du schon geübt? Er hatte immer geübt. Selbst an dem Tag, als Rose geboren wurde, übte er. Ich mochte Musik nicht einmal. Ich hörte sie mir an, aber ich mochte sie nicht. Wobei ich auch gar nicht viel heraushören konnte, denn ich hatte überhaupt kein musikalisches Gehör, obwohl fast alle um mich herum Musiker waren. Sergei hatte ich geheiratet, weil ich meiner Mutter etwas beweisen wollte. Meine Mutter unterrichtete ebenfalls Klavier. Nur mich hat sie niemals unterrichtet, weil es nicht zu besehen war, dass ich keinerlei musikalisches Talent besaß. Seit ich Sergei geheiratet hatte, ging meine Mutter allerdings davon aus, dass ich doch eine Begabung besaß, eine für Männer.
Aus Juli, August, September von Olga Grasnova. Galeristin ist die ihre Protagonistin. Wäre das auch was für Sie gewesen im echten Leben?
Ja, absolut.
Bildende Kunst?
Ja? Bildende Kunst nicht, aber ich habe ja mit Kunstgeschichte angefangen.
Ja.
Und ich liebe Malerei. Und ich glaube, das wäre wirklich etwas, was ich wahnsinnig gerne machen würde.
Ja, wenn Sie Schreiben so hassen.
Ja, ich meine, Schreiben gehört halt dazu. Es ist halt etwas, das ich wirklich brauche, obwohl ich das nicht mag, aber...
So kriegen Sie jedenfalls in diesem Buch dann wieder, ähnlich wie in Der Russe ist einer, der Birken liest, also Russland, in dem Fall auch noch die Ukraine, weil da gibt es auch noch eine Randfigur, die eben auch noch aus der Ukraine kommt, Israel vor allen Dingen, Deutschland, wieder zusammen in der Geschichte, die gezeichnet ist von ja, Krisen, Krisen in der Geschichte, Krisen in der Politik, Krisen in der Gegenwart, in der Familie der Protagonistin auch. Und man sich beim Lesen, ich habe es gelesen, boah, die Arme.
Fanden Sie?
Ja, Haben Sie beim Schreiben nicht auch schon mal das Gefühl, wie gut es mir besser geht als dir?
Klar. Ich meine, sie ist jetzt nicht im besten Zustand, den sie haben könnte.
Sie ist verzweifelt.
Ja.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist sie, ehrlich gesagt, irgendwie auch ein Produkt ihrer Familie und ihrer Sphäre. Sie ist ja nicht wirklich minder bösartig als ihre Verwandten. Also zum Beispiel, sie setzt Maya, also ihrer Großtante, die ganze Zeit zu, dass sie die Wahrheit erfahren möchte und lässt einfach diese arme 90-jährige Frau, die bald stirbt, nicht in Ruhe. Und sie benimmt sich oft genauso wie der Rest der Familie, die sie eigentlich, von der sie versucht, Abstand zu gewinnen.
Lassen wir das die Leser entscheiden, ob sie jetzt verzweifelt ist oder nicht, oder ob sie schlecht geht oder nicht.
Na gut,
Sie wissen es eh, Sie haben es ja geschrieben. Juli, August, September, das aktuelle Buch von Olga Gersnova, die heute in 1:1 der Talk ist und das Ganze irgendwie schön redet.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Olga Gersnova. Der Russe ist einer, der Birken liebt.
Wie oft ist es verkauft worden?
Ich weiß es nicht.
Ach, Frau Gersnova, Sie hassen Schreiben. Sie wollen nicht Erfolgsschriftstellerin sein, wollten nie Schriftstellerin werden. Und das ist ja gefeiert worden, dieses Buch. Der Russe ist einer, der Birken liebt.
Nein, ich habe nie gesagt, dass ich nicht Erfolg haben möchte. Also ich habe auch ein Ego natürlich.
Ja, aber ich meine, das waren ja Vorschusslorbeeren, die da kamen nach diesem Erstling. Mhm. Das konnte einem ja Angst machen, ne? Also die Stimme einer Generation. Das war ja das Mindeste, darunter ging es ja nicht.
Ja, aber man kann es irgendwie auch nicht wirklich ernst nehmen, weil es über ziemlich viele Leute gesagt wird.
Naja, okay.
Aber
es schmeichelt ja trotzdem.
Es schmeichelt trotzdem, aber es gibt auch in der Serie The Girls, diese Szene, wo die Hauptdarstellerin möchte auch Schriftstellerin werden und sie setzt sich hin und fängt an zu schreiben, ich bin die Stimme meiner Generation. 2 Sekunden später streicht sie es durch und schreibt hin, naja, vielleicht bin ich eine Stimme meiner Generation.
Okay. Macht das aber dann, wenn das trotzdem diese Bauchpinsel da ja stattfindet, die man irgendwo ja auch aufnimmt und umsetzen muss, hat Ihnen das größeren oder kleineren Druck dann gegeben für die weitere Arbeit? Also man weiß, ich kann es, das habe ich auch schon bewiesen, jetzt kann man es ruhig angehen lassen, oder wie?
Na, ehrlich gesagt war es nicht wirklich ein Druck, sondern es war eine große Erleichterung, weil sich das erste Buch doch relativ gut verkauft hat. Es hieß, es wird ein zweites geben und ich kann es mir leisten, noch ein zweites zu schreiben. Es wird höchstwahrscheinlich gedruckt werden und das war einfach eine große Erleichterung.
Mhm. Naja gut, ja, nicht nur der Verkaufserfolg, sondern geht ja weiter. Also wurde Theaterstück, wurde ein Film. Also es sollte Ihnen ein bisschen finanziellen Druck auf alle Fälle genommen haben. Ja. Das heißt, finanzieller Druck war dann nicht der Grund dafür, dass Sie letztes Jahr nach Wien gegangen sind und da eine Professur angenommen haben?
Nein, also ich mag unterrichten sehr gerne und ich finde es irgendwie auch schön. Ich meine, ich bin jetzt fast 40 und finde es tatsächlich wahnsinnig angenehm, einen Job zu haben und eine Festanstellung. Und finanziell ist es auch sehr angenehm tatsächlich, dass ich weiß, es gibt immer ein Einkommen. Das ist nicht zu verachten, aber ich mag die Arbeit wirklich sehr gerne. Ich mag das Institut für angewandte Kunst sehr gerne. Ich mag es, dass ich in meiner Arbeit mir das aussuchen kann, was mich interessiert, dass ich meine Seminare so gestalten kann, wie ich möchte. Und wir haben wunderbare Studierenden, die immer unterschiedliche Themen reinkommt. Und das ist eine Arbeit, die mich erfüllt.
Und das ist ja aber trotzdem ein gezielt gesucht gewesenes zweites Standbein, weil Sie gesagt haben,
absolut.
Diese Schreiberei, wer weiß.
Ja, aber ich habe irgendwie ziemlich lange auch nebenbei unterrichtet. Ich hatte immer einzelne Lehraufträge, zuerst am Deutschen Literaturinstitut, dann am Literaturinstitut in Biel, dann in den USA und eben auch in dem Institut für angewandte Kunst. Und dass eben diese Professur dort ausgeschrieben wurde, habe ich mich natürlich sofort beworben und mich auch sehr akribisch auf das Hearing vorbereitet.
Nachdem aber erfahrungsgemäß auch für Olga Gersnova der Tag nur 24 Stunden hat, heißt es nach aller Logik und nachdem Sie das ja ernst nehmen und nicht nur so lala machen, dass das dann in Zukunft weniger Zeit für Schreiben sein wird.
Ja, das verlagert sich vor allem in die Semesterferien, ehrlich gesagt.
Mhm. Und das ist nicht schade. Sie mögen ja Schreiben eh nicht.
Ja, das ist halt anders. Ich meine, natürlich ist es weniger Zeit zum Schreiben, aber ich habe mich auch bewusst für Kinder entschieden und das ist auch weniger Zeit zum Schreiben. Ich glaube, es geht ziemlich viel um Organisation.
Mhm.
Und ich bin auch dabei, das auszutarieren. Deswegen kann ich nicht sagen, ob sich tatsächlich was verändern wird oder nicht.
Was können Sie denn von Ihrer, also Sie haben schon gesagt, Institut für Sprachkunst, was können Sie von Ihrer Sprachkunst an Studentinnen und Studenten überhaupt weitergeben und was nicht?
Das Schöne daran ist, dass es überhaupt nicht um meine Kunst geht, sondern es geht tatsächlich um die Arbeiten, die sie mitbringen. Das, was ich mache, ist vor allem künstlerischer Einzelunterricht. Das heißt, sie kommen bereits mit ihren Texten zu mir und wir besprechen diese Texte und diese Arbeiten. Also das ist immer eine Arbeit, die extrem genau und sehr spezifisch ist. Das heißt, es wird nicht wirklich in das Leere hinein einer Poetik ihnen aufoktroyiert, sondern sie kommen mit ihrer eigenen Poetik, mit ihrem eigenen Schreiben. Wir machen ein Lektorat, wir schauen uns an, wie das genau funktioniert, ob die Perspektive richtig ist, ob die Personen so richtig gezeichnet sind, ob das überhaupt psychologisch gesehen Sinn macht.
Kann jeder schreiben lernen?
Es geht nicht darum, wirklich schreiben zu lernen. Ich glaube, man kann nicht wirklich schreiben lernen, genauso wenig wie man malen lernen kann oder Musik komponieren oder schauspielen, sondern das, was in einem vorhanden ist, kann durch das Handwerk ergänzt werden. Und das Handwerk lässt sich.
Das heißt, haben Sie da schon auch mal Studenten gehabt, wo Sie sagen, oh Gott, den muss ich jetzt leider wegschicken, weil das hat einfach überhaupt keinen Sinn und dem kann ich auch nichts beibringen, weil das...
Nein, das ehrlich gesagt noch nie. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es immer Phasen gibt und es gibt immer Werke, die sind ein bisschen besser als andere bei jedem Einzelnen. Hm. Und manchmal... Man weiß es auch nicht im Studium. Manchmal kann es einfach so sein, dass man einfach gerade ein Projekt hat, was nicht funktioniert. Man muss es aber trotzdem ausprobieren. Man lernt eher durch die schlechteren Projekte. Auch nicht, dass alles, was ich schreibe, ist gleich gut.
Klingt sehr so, als würden Sie das runterbrechen, weg von der Kunst hin zu wirklich Projektarbeit, berechenbare, also weniger Genie als mehr Käsekästchen.
Käsekästchen auch nicht, aber das Problem ist, meine Aufgabe ist ja nicht, ein Genie zu kreieren. Das ist auch nicht möglich, sondern meine Aufgabe ist einfach nur zu schauen, was dem Text fehlt.
Und so sind Sie eben seit einem guten Jahr, seit März letztes Jahr oder so, ne?
Genau.
Österreicherin, Wahlösterreicherin. Da ist jetzt demnächst Nationalratswahl Ende September und es sieht so aus, als könnte dann die sehr rechte FPÖ mit sehr restriktiven Migrationsplänen punkten und da stärkste Kraft werden möglicherweise. Nehmen Sie das wahr? Wie nehmen Sie das wahr mit Ihrer ja doch sehr polyglotten Geschichte und Familie, die Stimmung da im Augenblick?
Ich meine, das ist nicht gerade so, dass die Menschen fröhlich der Wahl entgegenschauen, sondern das ist tatsächlich, ich glaube, eine bestimmte Anspannung da. Und vor allem, man weiß ja nicht, was wirklich die Partei die Wahl gewinnt, wie sich dann die ganze Politik verändern wird, was es tatsächlich für die Bildungspolitik angeht, für die Kulturpolitik. Man weiß es einfach nicht. Mhm. Aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass sich Veränderungen sehr schnell durchpeitschen lassen und nicht zum Guten.
Mhm. Jetzt nehmen Sie es möglicherweise nochmal anders wahr als Ihr Mann, der ja inzwischen auch dort lebt als Syrer, der sich da vielleicht ganz anderen Anfechtungen noch ausgesetzt sieht.
Mein Mann pendelt noch zwischen Berlin und Wien. Also der arbeitet noch in Berlin und pendelt eben nach Wien.
Mhm. Aber sicher alles auch nicht so angenehm. Mein Gott, jetzt müssen Sie schon Österreicher erklären. Bis jetzt mussten Sie immer nur Russen erklären,
oder?
Das
ist lustig, ne? Das ist das allererste Mal in meinem Leben.
Ja, die große Österreicher-Erklärerin.
Aber das Schöne daran ist, in Österreich bin ich auf einmal die Deutsche. Also da wird überhaupt nicht mehr nach meinem Hintergrund gefragt, wo der Name herkommt, sondern ich bin dann immer die mit dem bundesdeutschen Akzent. Und letztens hatte ich, das war im Museumsquartier, ein Mann hat mich gefragt, ob ich denn von da sei. Und ich war so komplett interessiert und meinte, also aus Wien. Und ich war komplett interessiert und sagte, ja, nicht so richtig. Und dann stieg er von seinem Fahrrad ab und sagte einfach nur, ach, die Deutsche.
So abstrus. Und Ihr Gefühl war geschafft, oder?
Nee, ich hatte gar kein Gefühl, aber ich war das einfach so abstrus. Und ich dachte, okay, scheint so einfach zu sein.
Ja, möglich. Familie ist gerade eben noch ein bisschen größer geworden. Mhm. Drittes Kind. Ist es besser, jetzt mit knapp 40 oder mit gut 30 Mutter zu werden?
Oh Gott, das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Ich glaube, 30 wäre doch besser.
Ja?
Also ich habe das Alter echt schon gemerkt, also diese 10 Jahre, die dazwischen liegen.
Mhm. Und an der Uni, habe ich gesehen, haben Sie gerade auch über Kinder- und Jugendliteratur gearbeitet oder einen Vortrag gehalten. Jetzt kommen wir zurück zu Honey und Money. Mhm. Kommt da was von Ihnen?
Nein.
Jetzt hätten Sie drei, eine Zielgruppe, hätten Sie schon zu Hause.
Nein, also das ist nichts geplant, aber ich habe ein wahnsinnig großes Interesse an Kinder- und Jugendliteratur. Und wir haben zusammen mit der Abteilung für Kunst und Grafik ein Kinderbuchseminar gegeben. Mhm. Das finde ich zumindest ziemlich gut lief. Dadurch, dass ich jetzt seit 9 Jahren fast jeden Abend vorlese, und zwar ziemlich lange und...
Hanni und Nani auch vorlesen?
Nein, das nicht, aber ich habe jetzt alle 7 Bände Harry Potter vorgelesen.
Ja, man hat es nicht leicht als Mutter.
Ja, es ging noch. Ich habe es vorher noch nie gelesen, es hat mich beruflich tatsächlich interessiert.
Dann hat es sie weitergebildet und wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht doch ja irgendwann mal ein Kinderbuch. Dankeschön für die Zeit, Olga Glasnova.
Vielen Dank Ihnen.
Juli, August, September heißt das aktuelle Buch, was im Augenblick gerade in Erscheinung ist und absolut lesenswert, wo Sie dann auch nachschauen können, ob Ihnen die Protagonistin leid tut wie mir oder eher nicht wie der Autorin. Puff, bitteschön, können Sie ja schauen. Apropos schauen, man kann Radio auch schauen oder Podcasts kann man auch schauen. Ab Mitte Oktober von 15 bis 19. nämlich gibt es in Nürnberg das BR Podcast Festival. Da gibt es dann Lieblingspodcasts hautnah in 4 Locations auf der Bühne. Ein 1:1 Talk auch mit Caro Matzko und Karl Theodor zu Gutenberg. Tickets, Preise und Hinweise auf die Locations und alle Live-Shows gibt es unter podcastfestival.de.